ARD. Tee mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur.
Berühmt Stimmt. ist er auch für seine ganzen Tischgesellschaften. Also der halbe Tag bestand eigentlich bei ihm aus Mittagessen.
Mit Denise Mbay und Sebastian Friedrich. Die Frage heute: Hat Kant immer noch recht?
Hallo und schön, dass ihr da seid zu einer weiteren Folge Tee mit Warum.
Hallo.
Wir freuen uns heute, uns mit einem großen Philosophen befassen zu dürfen, mit Kant. Denn wir feiern ja 300-jähriges Kant-Jubiläum.
Kant, Kant, Kant. Alle reden über Kant. Natürlich auch wir in unserem kleinen, schönen Philosophie-Podcast.
In einem Monat in etwa wäre Kant 300 Jahre alt geworden, wenn ihr das ganz aktuell hört. Ihr könnt diese Folge aber natürlich auch noch im Nachhinein hören und all unsere anderen Folgen von Tee mit Warum ebenso in der ARD Audiothek.
Wir werden heute mit der Philosophin Claudia Blöser über Kant sprechen, die sich intensiv mit ihm auseinandergesetzt hat und auch immer noch auseinandersetzt, und werden aber vorher ein, zwei Eckpunkte von Kant nochmal ins Spiel bringen.
Kant ist ja sehr schwierig zu lesen und zu verstehen, da ist man sich einig, und wir versuchen so ein bisschen herauszukitzeln, wie Kant heute noch präsent sein sollte und warum Kant heute auch noch wichtig ist.
Kant ist ja nicht nur wichtig für eine innerphilosophisch-akademische Diskussion, also auch für die Frage von Erkenntnistheorie beispielsweise, sondern auch wichtig für Moralphilosophie. Der kategorische Imperativ, über den wir sicher noch sprechen werden, spielt hier natürlich eine Rolle. Aber auch in letzter Zeit wurde Kant immer wieder neu diskutiert und auch nochmal kritisch unter die Lupe genommen. Zum Beispiel über Kants Rassismus wurde in den letzten Jahren auch viel diskutiert und gestritten. In letzter Zeit gerät auch sein Spätwerk über den Frieden wieder in den Blick, angesichts vielfacher Kriege auf der Welt. Alles Themen, die wir dann nachher mit Frau Blöser noch mal intensiver besprechen wollen.
Und ein ganz wichtiges Werk ist Kants Kritik der reinen Vernunft. Die Kritik der reinen Vernunft nicht als Kritik zu verstehen, sondern vielleicht als Überprüfung, nicht Kritik im heutigen Sinne, so wie wir vorhin gesagt haben, dass die Kritik an Kant weg, sondern als Überprüfung unserer Erkenntnisse. Und man könnte meinen, the title gives it away, wie man so schön sagt. Der Titel, die Kritik der reinen Vernunft, ist eventuell Kants Aufforderung, unsere Glaubenssätze zu überprüfen. Ich sage eventuell, weil es auch nur eine Annahme ist, und Kant lehrt uns, unsere Annahmen zu überprüfen, eigene Thesen zu hinterfragen, um nicht in so eine Dogmatismusfalle zu tappen. Und vielleicht erinnerst du dich, Sebastian, aus dem dogmatischen Schlummer, so schrieb Immanuel Kant übrigens, weckte ihn der Philosoph und Vertreter des Empirismus David Hume, mit dem wir uns auch schon mal befasst haben in einer der Folgen, mit Humes Traktat über die menschliche Natur. Und in einer dieser vorherigen Folgen zitieren wir Hume mit: Die Vernunft ist nur Sklave der Effekte. Und falls ihr die noch nicht gehört habt, könnt ihr sie nachholen. Denn ich habe die empirische Erfahrung gemacht, dass die Podcast-Folgen in der ARD-Audiothek abspielbar sind. Zumindest war das in der Vergangenheit so. Und deshalb gehe ich jetzt auch davon aus, dass es in der Zukunft auch so sein wird. Ich drücke auf Play, dann spielt der Podcast ab und ich höre unsere schöne Folge von Tee mit Warum. Ursache und Wirkung nach Kants Kritik der reinen Vernunft sind meine Anschauung und der Begriff Podcast empirisch. Ich habe schon mal Podcast gehört. Ich weiß, dass es sie gibt und wo man sie hören kann und dass das dann auch klappt, wenn ich auf Play drücke. Davon kann ich ausgehen. Mit seiner Kritik der reinen Vernunft hinterfragt Kant unter anderem dieses Kausalitätsprinzip und fragt sich, ob es außerhalb unserer Wahrnehmung Raum und Zeit gibt. Also diese metaphysischen Fragen beschäftigen ihn sehr früh, auch bereits in den Bibelstunden, zu denen ihn seine Eltern schicken. Und von dort aus geht er dann auch seinen philosophischen Weg und seine Reise, die sehr komplex und sehr groß ist und von der wir heute auch noch profitieren.
Also er reagiert hier bei dieser erkenntnistheoretischen Diskussion auf eine große Debatte, die es zu seiner Zeit gab. Du hast schon Hume und so angesprochen. Also der steht mit Locke zusammen für die Empiristen. Also die Vorstellung, dass Erkenntnisse vor allem oder eigentlich alleinig aus der Erfahrung resultieren. Und auf der anderen Seite gab es damals die Rationalisten. Das ist dann vor allem so Descartes und Leibniz. Die sagen, nee, dass Erkenntnisse vor allem durch die Vernunft kommen. Also dieser berühmte Spruch, ich denke, also bin ich, von Descartes bringt das hier auf den Punkt. Also das waren so die Entgegensetzungen. Und er versucht, einen Mittelweg zu finden zwischen den Empiristen und den Rationalisten und sagt, dass das Wissen sowohl aus der Erfahrung als auch aus der Vernunft kommt. Also dass wir zum Beispiel solche Kategorien haben, so wie die Kausalität, von der du gerade gesprochen hast, das ist da, aber eben auch empirisch da. Also sozusagen beides miteinander zu verbinden. Und er versucht hier ja auch als Denker der Aufklärung, Kriterien zu erkennen, mit dem wir schon arbeiten, zum Beispiel Kausalität, um dann etwas daran messen zu können. Also versucht hier auch eine Verwissenschaftlichung von Philosophie vorzunehmen und das eben auf dieser erkenntnistheoretischen Ebene.
Um die Begriffe jetzt nochmal reinzubringen, ich versuch's mal. A posteriori, das ist das Wissen, das wir erlangen durch unsere Erfahrungen. Und a priori ist das Wissen, das wir sozusagen über die Konzepte annehmen, abhängig von unseren Erfahrungen. Also ein Wissen, das vielleicht gar nicht, das man kritisch sehen muss. Also die Kritik der reinen Vernunft.
Genau, also erstmal, also Vernunft oder Erfahrung. Und er sagt beides.
Yes. Und dann ist für ihn noch ganz wichtig die Moral.
Genau, also das war jetzt, also eigentlich haben wir jetzt nur über ein Werk kurz gesprochen, nämlich Kritik der reinen Vernunft. Dann gibt es noch ein moralphilosophisches Werk, Kritik der praktischen Vernunft, was danach kam. Und da heraus kommt dann der kategorische Imperativ, den wir wahrscheinlich alle in der Schule zumindest mal gehört haben. Es gibt verschiedene Formulierungen. Die gängigste ist die: Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Also das ist nicht die goldene Regel, das, was du nicht
was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu.
Genau, so wie man es auf der Toilette oder
weiter,
so hört.
Ne? Es geht eigentlich weiter. Und Kant sagt, glaube ich, auch, dass dieses moralische Wissen oder sein wollen, dass das eigentlich, wenn wir weiterdenken, dass es automatisch zu uns kommt, dass wir automatisch wissen, dass wir moralisch handelnde Wesen sein sollen, dass wir wissen, wenn wir etwas Falsches tun.
Ja, genau, dieser große Unterschied zu dieser goldenen Regel ist, dass es hier um das allgemeine Gesetz geht. Also nicht nur das, was ich jetzt persönlich möchte, sondern ist das verallgemeinerbar? Und das ist die Krux. Also es klingt erstmal so einfach, aber was ist wirklich für die Allgemeinheit richtig? Da wird das, glaube ich, schon wieder ein bisschen komplizierter. Und ein weiterer wichtiger Punkt bei seiner Kritik der praktischen Vernunft ist die sogenannte Selbstzweckformel, die besagt, handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst. Also der Mensch darf dem Menschen kein Mittel sein, sondern ist immer schon Selbstzweck. Und das ist ein ja doch zutiefst humanistischer Gedanke, der gerade noch in den letzten Jahren wieder ja an eine besondere Wichtigkeit gewonnen hat.
Kant selber hat ja so ein Leben, das manchmal so aus heutiger Perspektive belächelt wird, also ein sehr zurückgezogenes Leben. Er hatte auch einige Krankheiten. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass er immer niesen musste, wenn er eine druckfrische Zeitung gelesen hat. Das hat ihn sicher trotzdem nicht davon abgehalten und auch hat es ihn nicht davon abgehalten, zu studieren und sich immer, immer mehr seiner Philosophie zu widmen und, glaube ich, mit dem Wunsch, sein Werk zu vollenden. Und Kant lebte sehr zurückgezogen. Er hat nie Königsberg und also das heutige Kaliningrad verlassen. Er war nie in einer Partnerschaft, soweit man weiß. Also,
aber so richtig zurückgezogen war er nicht. Also das stimmt, er war örtlich sehr gebunden, hat ja auch verschiedene Universitäten wollten, dass er irgendwo Professor wird. Er hat gesagt, nö, ich bleib mal lieber hier, auch weil ich hier so viele Freundschaften habe. Und berühmt ist er auch für seine ganzen Tischgesellschaften. Also der halbe Tag bestand eigentlich bei ihm aus Mittagessen, bei dem er dann sich Freunde eingeladen hat und dann mit denen diskutiert hat über vor allem Politik.
Ja, du hast absolut recht. Er hat auch ein ganz interessantes und ich finde fast philosophisches Hobby gehabt, mit dem er sich auch ein bisschen Geld dazu verdient hat. Er hat nämlich Billard gespielt. Und wenn ich mir das so vorstelle, diesen Billardtisch und man stößt eine Kugel an, da kann man ja auch von dieser Kausalität sprechen, Ursache und Wirkung. Man stößt die Kugel an, die Kugel kommt ins Rollen. Wohin sie dann gelangt, das weiß man nicht. Und das finde ich auch ein ganz schönes Bild für Kants Philosophie.
Und es gibt das Klischee von Kant als so ganz strengen, überpünktlichen, kauzigen Mann, der da durch Königsberg läuft oder nachdem man die Uhr stellen kann. Mhm. Das soll wohl auch am Ende seines Lebens so gewesen sein, aber die jüngeren Biografien heben auch hervor, dass Kant gesellig war, Tischgesellschaften, mhm. aber auch Humor gehabt haben soll.
Wir haben einen Gast, und zwar Claudia Blöser.
Was sagt die Philosophie?
Wir sprechen mit Claudia Blöser. Sie hat eine interessante Mischung studiert, nämlich hat ein Diplom in Physik gemacht, Nebenfach Philosophie, eine Diplomarbeit geschrieben über, ich musste mir das aufschreiben, Energiezustände in einem Halbleiter über Gitter in gekreuzten elektrischen und magnetischen Feldern. Anschließend hat sie sich dann doch ein wenig weg von der Physik bewegt und hin zur Philosophie stärker und da auch promoviert, über Kant promoviert, über den Zusammenhang von Person und Handlung in Kants praktischer Philosophie und jetzt dann auch zum Thema Hoffnung habilitiert und sich darin unter anderem auch mit Bloch auseinandergesetzt, mit dem wir uns ja auch in unserem schönen Podcast schon mal befasst haben. Sie hatte verschiedene Vertretungsprofessuren in Siegen, in Mainz und in München und ist nun Professorin für Philosophie und Ethik an der Universität Augsburg. Sie kennt sich ziemlich gut aus mit Moralphilosophie, praktische Philosophie und eben mit Immanuel Kant, zu dem sie eine Reihe wissenschaftlicher Veröffentlichungen hat, aber auch ein sehr schönes und lesenswertes populäres Buch, nämlich erschien in der 100-Seiten-Reihe von Reklam, ein Buch über Kant, letztes Jahr dort veröffentlicht. Sehr lesbar, sehr interessant und auch Grundlage für unser heutiges Gespräch.
Schön, dass du da bist, Claudia, und uns Kant noch ein bisschen näher bringst. Sebastian und ich haben uns auch verleiten lassen, am Ende eben unseres Einstiegs, bevor du da warst, ein bisschen über Kants Leben nachzudenken. Und da führt irgendwie nicht so richtig so ein Weg dran vorbei, weil er so ein bisschen verschrobenes Leben vielleicht geführt hat. Und auch du führst uns biografisch ein in 100 Seiten über Kant. Hast du manchmal das Gefühl, dass das ablenkt eigentlich von seinem Werk? Oder ist es wichtig zu wissen, wie er biografisch einzuordnen war?
Ja, gute Frage. Vielleicht lenkt Studierende oder auch sonst Interessierte ein bisschen von Kant ab, weil die Biografie, die sonst normalerweise so bekannt ist, so etwas unsympathisch ihn erscheinen lässt. Oder vielleicht, ja, landläufig wird er ja so als ganz verschrobener und also als jemand dargestellt, der nach strenger Uhr seinen Tagesablauf plante und nichts von der Welt gesehen hat. Und da hat man vielleicht das Gefühl, naja, wenn jemand so gelebt hat, was soll denn da schon für eine Philosophie rauskommen? Und das finde ich ein bisschen schade, denn es ist mittlerweile durchaus bekannt, dass er ein sehr interessantes Leben geführt hat und diese Darstellung eher eine Karikatur ist, die so den letzten Lebensjahren entspricht, als Kant oder zumindest als er schon etwas älter war und sich dann so eine Art Tagesablauf zugelegt hat. Aber in den jüngeren Jahren war er durchaus ein sehr guter Gesellschafter und sehr unterhaltsam und witzig und hat durchaus viele Freunde gehabt. Und das macht ihn vielleicht als Person ein bisschen sympathischer und zugänglicher und dann hat man vielleicht auch mehr Lust, sich mit seiner Philosophie auseinanderzusetzen.
Apropos Zugänglichkeit, du hast ja jetzt diese 100 Seiten über Kant geschrieben und ermöglicht es vielleicht auch Menschen, die jetzt nicht so tief in der Philosophie stecken, diesen Philosophen, der sehr schwierig zu lesen ist, zu verstehen. Warum ist dir das wichtig, Kants Philosophie mit vielleicht einer größeren Gruppe zu teilen, als es möglich ist, wenn man seine Werke pur liest?
Ja, also der aktuelle Anlass ist natürlich sein 300. Geburtstag jetzt im Jahr 2024. Und es ist eben eine wichtige Person der deutschen Geistesgeschichte. Und da fragen sich natürlich viele, was hat er denn eigentlich so ungefähr gesagt? Warum beschäftigen sich denn Philosophen und Philosophinnen heute immer noch mit seinen Werken? Und ich denke, da gibt es wirklich ziemlich viel Interessantes zu finden und die Texte sind allerdings tatsächlich oft sehr sperrig geschrieben. Man muss schon viel Lust haben, sich mit langen Bandwurmsätzen auseinanderzusetzen. Das macht durchaus auch Spaß, aber ist ja nicht jedermanns Sache. Und deswegen wollte ich mal versuchen, es allgemeinverständlich darzustellen. Ich meine, seine Fragen, sowas wie, ja, also die Fragen der Vernunft, was kann ich wissen, was soll ich tun und was darf ich hoffen? Das sind eben ganz grundlegende Fragen des Menschseins, die, denke ich, tatsächlich viele, wenn nicht alle Menschen in irgendeiner Weise interessieren.
Das ist nur ein ganz kleiner Satz, nur so ein Einwurf. Ich habe ein Interview von Kehmann gehört, über Kant, der ja auch gerade ein Buch geschrieben hat. Und der hat irgendwie diesen tollen Tipp gegeben, dass man Kant laut lesen sollte, um diese Bandwurmsätze zu verstehen. Auf die Idee bin ich leider nicht gekommen, aber das ist auf jeden Fall was, was ich mir für die Zukunft vornehme.
Kant war sich dessen ja auch bewusst. Ich glaube, das habe ich auch bei dir gelesen, Claudia, dass er wusste bei der Veröffentlichung von Kritik der reinen Vernunft, dass es jetzt nicht das zugänglichste geschriebene Buch ist, das hätte er da auch noch ein bisschen nacharbeiten können. Aber
und das hat er aber auch gemacht, oder?
Also er hat es, er hat sehr, sehr lange an der Kritik der reinen Vernunft gearbeitet, also mindestens 10 Jahre. Und dann meinte er, er habe es dann quasi in einem Rutsch runtergeschrieben und dabei nicht auf Stil und Verständlichkeit geachtet. Und das wäre interessant wäre es gewesen, wie klänge die Kritik der reinen Vernunft, wenn er ein bisschen mehr drauf geachtet hätte. Er hat dann ein paar Jahre später ein kürzeres Werk, die Prolegomena, veröffentlicht. In diesem kürzeren Werk stellte dann die Gedanken der Kritik der reinen Vernunft etwas, vielleicht etwas zugänglicher dar.
Bleiben wir mal bei der Kritik der reinen Vernunft. Wir haben jetzt vorhin auch schon kurz über die Erkenntnistheorie gesprochen, über den Rationalismus, Empirismus und Kants Antwort darauf, auch kurz über die Moralphilosophie. Wenn wir jetzt nochmal bei der Erkenntnistheorie bleiben und uns die Frage vergegenwärtigen, die ja für unsere heutige Podcast-Folge zentral ist, hat Kant immer noch recht? Inwiefern ist dieser erkenntnistheoretische Ansatz von Kant für heute noch relevant oder ist es nicht eigentlich eine Diskussion, die ja jetzt ein paar hundert Jahre alt ist und uns eigentlich gar nicht mehr so sehr interessieren sollte?
Also eine grundsätzliche Idee in Kants Erkenntnistheorie ist ja, dass der Mensch etwas zur Erkenntnis hinzutut, sozusagen aktiv. Also dass die Welt nicht einfach eben so wie in einer leeren Wachstafel etwas aufdrückt und dann sozusagen erkennt er das, was die Welt ihm gegeben hat und dabei ist der Mensch einfach nur passiv, sondern der Mensch gibt selbst etwas dazu, also sowas wie, bei Kant ist das eben, zum Beispiel die Anschauungsform Raum und Zeit. Also Kants These ist eben, dass die Welt der Erscheinungen deswegen in Raum und Zeit ist, weil wir diese Anschauungsform Raum und Zeit mitbringen, also unsere kognitive Ausstattung so ist. Und diese grundsätzliche Idee ist, glaube ich, schon sehr spannend und kann uns heute noch was sagen, dass wir eben immer überlegen müssen, was geben wir selbst, wenn wir irgendeinen Gegenstand zu erkennen versuchen, sozusagen in den Erkenntnisprozess mit rein. Ja, dass wir erkennen nicht einfach die Dinge so, wie sie an sich sind, also unabhängig von unserem Erkenntnisvermögen, sondern es ist immer irgendetwas, was wir mit in den Erkenntnisprozess bringen und nicht dem Ding an sich, also nicht das Ding ganz rein, so wie es an sich ist, erkennen können.
Hast du das Gefühl, dass das eher ein empowernder, ein bestärkender Moment ist? Oder kann das auch ein sehr verunsicherndes Wissen sein, diese Erkenntnistheorie?
Also das Empowernde dabei ist vielleicht, dass man sozusagen seine eigenen, es ist ja was Aktives, also sich seiner eigenen Aktivität bewusst wird. Und das kann ja durchaus etwas Bestärkendes haben. Aber vielleicht das Schwierige bei dem Gedanken ist ja, dass wir selbst sozusagen im Erkenntnisprozess eigentlich nicht richtig unterscheiden können. Also jedenfalls nicht wenn wir nicht darüber reflektieren, können wir es ja nicht richtig unterscheiden. Was geben wir jetzt dazu und was wird uns sozusagen von der Welt präsentiert? Also wir können ja das gar nicht ohne weiteres erkennen, dass Raum und Zeit unsere Anschauungsformen sind. Dazu ist ja sowas wie Kompliziertes wie die Kritik der reinen Vernunft möglich. Und das kann natürlich auch wieder etwas verunsichern.
Was für Kant ja auch noch eine ganz wichtige Rolle spielt und wofür er auch heute sehr bekannt ist, ist sein kategorischer Imperativ. Also die Moralvorstellung, was Moral bedeutet. Würdest du uns da nochmal so ein bisschen mitnehmen in Kants Moralphilosophie?
Ja, den kategorischen Imperativ, den kennt ja sozusagen schon jedes Schulkind. Also handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Ja, was daran erstmal spannend ist, ist, dass Kant meint, dass das eben ein Satz ist, der in reiner Vernunft begründet ist. Also was ist damit gemeint? Naja, wenn man sich diesen Satz anschaut, dann sieht man schon, er schreibt ja gar nichts ganz Bestimmtes vor, dass man irgendwas erreichen soll, zum Beispiel, wie der Konsequenzialismus sagen würde, irgendwie Wohlergehen zum Beispiel maximieren. Der kategorische Imperativ schreibt eigentlich gar nicht konkret vor, was man in der Welt erreichen soll, sondern er ist rein formal. Und damit meint er eben, er fordert nur, dass unsere Maximen eine bestimmte Form haben sollen, nämlich gesetzförmig sein sollen, also allgemeingültig sein sollen. Und da sieht man schon, hier ist der Begriff der Maxime eben ganz zentral. Und komischerweise erläutert Kant den Begriff der Maxime gar nicht so wahnsinnig ausführlich. Aber damit meint er einfach sowas wie allgemeinere Handlungsregeln, die sich jeder Mensch so zu eigen macht. Auch wenn die vielleicht gar nicht so bewusst sind. Manche sind bewusster, manche weniger. Also seine Annahme ist, dass wir gar nicht einfach so einzelne Handlungen vollziehen in unserem Alltag, sondern dass jede Handlung so eine allgemeinere Regel zugrunde legt.
Du hast schon gesagt, es ist sehr formal. Ja. Hegel kritisiert ja an Kant, dass es sich im Grunde um einen leeren Formalismus handelt. Mhm. Also dass die Kritik lautet, Kant hat nicht erkannt, dass die Ethik erstmal eine Gemeinschaft schon mit geteilten Überzeugungen, was überhaupt gut ist und welche Praktiken daraus folgen und so weiter, dass das überhaupt erstmal Voraussetzung sein muss und dass man das nicht einfach nur so formal greifen kann, wie es Kant tut. Hat er recht?
Also Hegel, würde ich sagen, betont da einen Punkt, ja, der bei Kant so etwas unterbelichtet ist. Also vielleicht kann man die beiden Ansichten auch ein bisschen näher zusammenbringen. Ich glaube, Kant könnte recht gehabt haben mit seiner Idee, dass Moral in reiner Vernunft begründet ist, aber nur für so ganz grobe, sehr allgemeine Pflichten, die eigentlich schon relativ selbstevident sind. Also zum Beispiel, sein Beispiel ist ja ein lügenhaftes Versprechen geben. Ja, wenn ich jetzt die Maxime habe eine Leihgabe und verspreche, sie zurückzugeben, obwohl ich weiß, es wird nie geschehen. Das ist ein lügenhaftes Versprechen und dann zeigt Kant eben, dass man schon sehen kann, dass das zu einem Widerspruch führt und sozusagen nur die reine Vernunft zeigt einem damit schon, dass das verboten ist. Und ich glaube, bei solchen relativ klaren und allgemeinen Fällen, da könnte Kant tatsächlich recht gehabt haben. Aber sobald es ein bisschen konkreter wird, ist dann doch die Gesellschaft und gesellschaftlich anerkannte Moralvorstellungen werden dann immer wichtiger. Also zum Beispiel, ein anderes Beispiel für eine Pflicht bei Kant ist die Pflicht, anderen zu helfen, die Pflicht zur Wohltätigkeit. Und da würde man ja auch sagen, ja, das kann man kaum anzweifeln, dass es irgendwie grundsätzlich eine Pflicht gibt, anderen Menschen in Not zu helfen. Aber was heißt das jetzt konkret? Wie kann ich jetzt jemandem konkret in einer Notlage helfen? Und da ist es dann eben schon, also kommt man nicht umhin, zu fragen, was in einer Gesellschaft auch anerkannte Weisen sind zu helfen und was zum Beispiel eher als übergriffig gilt in einer bestimmten Kultur. Und das kann man dann eben gar nicht kulturabhängig, unabhängig sagen. Solche Fragen kann man nicht aus reiner Vernunft beantworten. Also hier hat Hegel auf jeden Fall recht, dass wir auch gesellschaftlich etablierte Praktiken mit bedenken müssen. Kant ist interessant, wenn man nochmal die Perspektive der Kritik stärker machen möchte. Denn in einer Gesellschaft können natürlich auch letztlich ungerechte Praktiken anerkannt sein. Es könnte zumindest der Fall sein und es könnte notwendig sein, auch diese Praktiken, gesellschaftliche Praktiken zu kritisieren. Und dann hat Kant eben den stärkeren Punkt als Hegel, wenn er sagt, letztlich müssen Einzelne es vor sich selbst verantworten können, vor der eigenen Vernunft. Sie müssen sich selbst Gedanken machen können und zu einem begründeten Urteil kommen, ob eine bestimmte Handlungsweise richtig oder falsch ist.
Aber der Einzelne ist ja nicht die entscheidungsgebende Figur, sondern du hast gerade gesagt, Gesetzförmigkeit war ein Begriff. Und du beschreibst in deinem Buch auch, dass sich Kant oft juristischer Sprache bedient. Und wir haben ja nun auch Gesetze und Ideen von einem Zusammenleben gesellschaftlich, wo viele sagen, das ist auch auf Kant zurückzuführen, auf seinen kategorischen Imperativ. Also Kant als quasi Anstoßgeber für Recht und Ordnung.
Mhm.
Wie würdest du das sehen und auf heute beziehen?
Ja, bei Kants Moralphilosophie ist ja der Begriff der Würde so zentral. Und ich denke, das ist so ein Begriff, der auch Einzug ins Recht gefunden hat mit der Idee der Menschenwürde, auch mit der Idee der Menschenrechte. Also Kants grundsätzliche Idee, dass Menschen eine nicht verrechenbare Würde haben, also er grenzt das vom Preis ab. Ja, Preise kann man verrechnen, aber die Würde ist unverrechenbar. Also der Mensch ist Zweck an sich. Das ist so ein wichtiger Ausdruck bei Kant. Heißt eben, man darf Menschen nicht als bloßes Mittel verwenden, sondern immer auch als Zweck an sich behandeln.
Interessant ist ja, was auch in den letzten Jahren verstärkt in Bezug auf Kant diskutiert wurde, dass bei Kant selbst in seinen Theorien auch die Würde Grenzen hat. Also wenn wir beispielsweise über seine rassistischen Rassetheorien denken, inwieweit würdest du sagen, dass dieser Rassismus bei Kant, über den du ja auch am Ende deines Buchs schreibst, inwieweit ist der ein Querläufer, Quatsch, hat Daniel Kehlmann es genannt, oder Verrat sogar, Henri Böhm, oder ist es vielleicht sogar auch angelegt in Kants Denken? Wie würdest du dich da positionieren?
Ja, also ich würde zunächst mal sagen, es ist gut, dass diese Aussagen, diese klarerweise rassistischen Aussagen nicht mehr unter den Teppich gekehrt werden, dass man einfach sagt, naja, ach, das sind ja nur so wenige Stellen und wir sollten auf andere Dinge unseren Fokus richten. Also es ist gut, dass das eingehend thematisiert wird. Und in der Tat steht es eben in Spannung, in eklatantem Widerspruch zu Kants Idee, dass alle Menschen gleiche Würde haben. Also ich sehe es so, dass Kants Idee der Menschenwürde und die Idee der moralischen Gleichheit aller Menschen immer noch als Ideal, was auch sozusagen die Kritik anleiten kann, zu gelten hat und dass wir eben sehen, dass Kant selbst seine Ideen nicht konsequent angewandt hat. Also, dass Kant selbst hier sich in Widersprüche verstrickt hat. Und jetzt die Frage, ob das irgendwie angelegt ist. Also, ich glaube, es ist eben, die Idee der Menschenwürde ist eben sehr allgemein und auch die Idee der Gleichheit ist so allgemein, dass sie vielleicht sozusagen dass es so ein Einfallstor gibt für Missbrauch. Also die Idee selbst schützt nicht davor, ja, dass sie falsch angewendet wird und falsch umgesetzt wird.
Also du meinst, dass Kant sich selbst, also du meinst, dass Kant mit seinem Rassismus sich selbst nicht gerecht wird. Ich frage mich da, beziehungsweise hat mich auch inspirieren lassen durch eine Sendung von Sein und Streit, die Anfang des Jahres erschienen ist. Da gab es ein Streitgespräch oder eine Diskussion, eher so ein richtiger Streit war es eigentlich nicht. Auch zu 300 Jahre Kant, Universalismus versus Rassismus mit Marina Martinez-Matteo und Markus Willaschek im Gespräch mit Simone Miller. Und da haben sie auch intensiv über diesen Punkt gesprochen. Ich finde, dass sie das sehr interessant und auch ja sehr fundiert und trotzdem verdichtet und trotzdem verständlich, so finde ich, mitgeteilt haben. Und sie haben nochmal unterschieden, dass Kant ja zwei Begriffe von Menschheit hat, oder was heißt zwei Begriffe, also zwei Dimensionen hat das Mensch, hat der Mensch bei Kant. Also einmal als Gattung, die vernunftbegabt ist, versus dem wirklich tatsächlich vernünftigen Mensch, bei dem die Vernunft realisiert ist. Also die Vernunft als realisierbares Potenzial, das aber nicht bei allen realisiert ist. Also Kant hat ja auch etwas Strenges, ne? Also habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen und hat ja auch was mit einer gewissen Pflicht und Disziplin und so weiter zu tun. Und wenn man mal diesen Gedanken nochmal nimmt, dann könnte man doch vielleicht doch sagen, dass der Rassismus damit schon kompatibel sein kann. Also wenn er da so einen Entwicklungsgedanken hat zwischen dem Menschen, der vernunftbegabt ist und zwischen dem Menschen, der die Vernunft realisiert hat, dann kann er schon ja eine Hierarchisierung auch ausgehend von diesen Begriffen vornehmen, oder? Also in denjenigen Menschen, die vielleicht eher männlich, vielleicht eher in Europa lebend, das mit der Vernunft schon ganz gut hinbekommen haben und den Menschen, die vielleicht im globalen Süden lebend, vielleicht auch noch eine Frau sind und das nicht so richtig geschafft haben. Mhm.
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Also die Unterscheidung zwischen Vernunftbegabung und dann der erfolgreichen Realisierung. Und dann wäre sozusagen die Idee, dann könnte ja eben sagen, naja, vernunftbegabt sind vielleicht alle gleichermaßen, aber letztlich kommt es darauf an, dass die Vernunft richtig realisiert ist. Und da sind eben klare Unterschiede zu bemerken oder so. So ist die Idee, ne? Und dann wäre eben sozusagen die Vernunftbegabung gar nicht so viel wert eigentlich. Aber Ja, ich denke, in der Moralphilosophie, so wie ich Kant da verstehe, ist die Eigenschaft, die die Würde begründet, doch die Vernunftbegabung und nicht die erfolgreiche Realisierung. Also das ist der eine Punkt. Also ich denke, das ist eigentlich die, also er nennt es ja auch Autonomie, ja, als Fähigkeit, sich nach selbstgegebenen Gesetzen zu richten, die die Würde begründet. Und deswegen denke ich, also konsequenterweise müsste man dann, also wenn man hier wirklich Unterschiede in der Würde zwischen Menschen machen wollte, dann müsste man schon sagen, dass diese Menschen auch unterschiedlich vernunftbegabt sind. Und ich wüsste nicht, dass Kant so weit geht. Deswegen denke ich, dass es ein Widerspruch ist und Kant sich da nicht selbst nicht sozusagen konsequent genug, dass er das nicht konsequent genug denkt. Also genau, wenn er meint, dass alle Menschen vernunftbegabt sind, dann müsste er auch allen gleichermaßen die Würde zusprechen.
Genau, und das ist auch ein Punkt, wir hatten ja vorhin Hegel schon mal ganz kurz ins Spiel gebracht, dann später auch eine eher, also auch historisch-materialistische Kritik an Kant, die genau auch das kritisiert, dass er zu wenig die jetzt auch im engeren Sinne Produktionsbedingungen, ökonomischen Bedingungen mitdenkt, sondern in dem Fall zu universal das aufgreift und auffasst. Wir sind jetzt ja verschiedene Hauptwerke von Kant durchgegangen und haben auch immer wieder gefragt, inwieweit das heute noch aktuell ist. Ein Werk, über das jetzt in den letzten Monaten wieder verstärkt gesprochen wurde, ist Kants Spätwerk, ich glaube sogar sein letztes Werk, Zum ewigen Frieden. Claudia, was denkst du, ist das etwas, was wir heute nochmal anders in die Hand nehmen sollten?
Ja, also ich finde, das ist ein Werk, das durchaus heute noch inspirieren kann. Und dass wir, dass das auch ganz gut lesbar ist. Also wenn man mal ein bisschen Kant im O-Ton lesen möchte, dann ist das, ja, ist das vielleicht das Werk der Wahl. Der Titel ist ja, das ist auch schon ganz interessant, also etwas ironisch. Zum ewigen Frieden war ein Kneipenschild, also der Name einer Kneipe neben einem Friedhof. Und so legt Kant erstmal nahe, so die Frage, die auch in dem Werk immer wieder philosophisch tatsächlich aufgegriffen wird, ist der ewige Frieden eigentlich nur im Tod zu haben? Ja? Ist er im Leben eigentlich eine leere Idee, die sowieso nicht zu verwirklichen ist und deswegen eigentlich nur eine Illusion, eine Träumerei? Und ja, Kant setzt, und das ist ja, glaube ich, eine Skepsis gegenüber dem Frieden, die heute angesichts der Kriege ja wieder aufflammt. Dass man denkt, ja, ist es naiv und blauäugig, überhaupt noch nach Frieden zu suchen, zu streben, das als Ideal zu sehen. Und ja, und Kant setzt sich mit dieser Frage da intensiv auseinander und verteidigt eben den Frieden als Idee. Ja, also sagt daran, können und sollen wir festhalten. Das muss unsere Leitidee sein in der Politik. Er legt dar, wie der Weg zu diesem Frieden aussehen könnte. Und insofern ist das eine Schrift, die große aktuelle Relevanz hat und uns heute, denke ich, auch noch viel sagen kann.
Also Zum ewigen Frieden, ein Werk, mit dem man gut einsteigen kann bei Kant. Gut zu lesen, hast du gesagt, auch gut zu lesen, liebe Claudia Blöser, ist dein Buch, deine 100 Seiten Kant, bei Reklam erschienen. Und wir freuen uns sehr, dass du dieses Gespräch mit uns geführt hast.
Dankeschön.
Ja, danke auch von meiner Seite für das Gespräch.
Tschüss.
Tschüss.
Ein langes, intensives Gespräch mit Claudia Blöser über Kant und natürlich über unsere Leitfrage. Hat Kant heute immer noch recht? Denise, wie siehst du das?
Ich möchte da einhaken, dass wir ja auch über dieses Rassismus, Antisemitismus, Sexismus Problem gesprochen haben, was Kant hat. Und ich will da jetzt gar nicht so tief einsteigen. Ich möchte aber ganz kurz sagen, dass es total wichtig ist, dass das nicht mehr unter den Teppich gekehrt wird, sondern dass PhilosophInnen und Menschen, die sich mit Kant und auch anderen PhilosophInnen auseinandersetzen, da hinschauen. Und das ermöglicht mir als Frau, als schwarze Frau, auch mich mit Kant auseinanderzusetzen. Denn dieses sich dessen bewusst sein und das auch kritisch zu hinterfragen, das macht für mich das Tor auf, alles andere zu sehen, was Kant mitbringt. Und ich finde, der bringt schon eine Menge mit. Und wir haben ja auch vorhin gehört, dass sich die Würde des Menschen, dass das auf Kant zurückzuführen ist. Und das die moralischen Fragen und so, das sind wichtige Fragen, die vielleicht, und das sagt Kant, glaube ich, auch selber, aber auch schon internalisiert sind. Also wir sind vermutlich auch moralische Menschen, haben das Gespür, wenn Unrecht geschieht und so. Also das ist in uns drin und das ist aber total wichtig, sich das auch immer wieder bewusst zu machen. Wie geht's dir nach diesem Gespräch?
Ja, was du gerade ansprichst, das ist ja, glaube ich, die Krux auch am Universalismus. Also Kant ist ja Universalist. Die Menschenwürde, die gilt erstmal für alle und Claudia hat ja auch gerade gesagt, dass sie auch davon ausgeht, dass der Rassismus eher nicht sich nicht ableiten lässt aus seinen Ansätzen, sondern dass es eher dem entgegenspricht, weil sie ihn so interpretiert, dass Kant von der Vernunftbegabung ausgeht und nicht von der Vernunftrealisierung. Aber trotzdem hat man ja beim Universalismus ja, wenn man sagt, bei allen Menschen alles gleich und bei allen Menschen also die Rechte gleich und die Pflichten gleich, trotzdem das Problem, dass man ja von irgendetwas ausgeht. Und das ist ja genau das Problem bei Kant mit dem Eurozentrismus und auch dem Fokus auf, dass er, glaube ich, auch nur Tischgespräche beispielsweise mit Männern oder so geführt hat. Also der Universalismus stößt notwendig wahrscheinlich an die Grenzen, weil er ja von irgendwas ausgeht, was universalisierbar sein soll. Und was ist das, wovon er ausgeht?
Und ich möchte das jetzt gar nicht irgendwie mich da lustig machen oder so, aber dieses in Königsberg bleiben ist vielleicht ein ganz schönes Bild dafür, dass man von einem Ort aus des Mannes, der studieren konnte, das war ja bei Kant auch nicht vorhersehbar, der hat ja irgendwie auch Glück gehabt, dass er diese Laufbahn gehen konnte, aber als Mann, der mit Männern Gespräche führt, dass man aus dieser Position heraus eben annimmt, dass das, was für einen selber gilt, für alle gilt. Und
ja. Ja, ich finde es schwierig, das darauf zu beziehen, dass er nur in Königsberg ist. Also viele Menschen, die jetzt nicht irgendwie die Möglichkeit hatten, die ganze Zeit zu fliegen oder auch, weil sie sich nicht leisten können oder sowas, die auch vielleicht nur in ihrem Stadt oder sowas sich befinden, sind nicht dadurch notwendig mit einem eingeschränkten Blick durch die Welt laufend. Und auch Kant war ja wohl jemand, wenn die Biografinnen und Biografen recht haben, der sich sehr interessiert hat und ausgetauscht hat in Königsberg, was damals eine sehr, also vergleichsweise große Stadt war und auch international und so weiter war. Also das festzumachen an einer gewissen Ortsgebundenheit finde ich nicht richtig, aber ich glaube, was man hier bei seinem Universalismus schon sagen kann, ist, dass, und das wird auch heute diskutiert, dass man diesen Universalismus in gewisser Weise dezentrieren sollte und auch selbstkritisch betrachten sollte. Also fast ein bisschen relativieren sollte, wobei dann natürlich die Frage ist, wie lange ist es noch Universalismus und wann ist es schon wieder Relativismus?
Ich wollte es auch nicht als sozusagen Makel des nicht sich Bewegenden nehmen, sondern einfach als Bild, also als so ein anschauliches Bild dafür, was dieser Zentrismus bedeuten kann.
Punkt, über den wir ja auch gesprochen haben, ist dieser berühmte kategorische Imperativ. Was hältst du eigentlich von seinem kategorischen Imperativ und hast du es vielleicht selbst auch einen?
Oh, das ist eine richtig gute Frage. Einen eigenen kategorischen Imperativ ist eigentlich auch eine schöne Aufgabe für unsere HörerInnen. Also wenn ihr einen eigenen kategorischen Imperativ formulieren möchtet, dann schickt ihn uns doch bitte an t-mit-warum@ndr.de. Ich rede gerade so viel, um Zeit zu überbrücken, damit ich mir meinen eigenen kategorischen Imperativ zu überlegen. Aber ich glaube, dass man mit Kants kategorischen Imperativ schon eine ganze Menge anfangen kann. Es wäre wahrscheinlich nur eine Umformulierung seiner Moralvorstellung. Gibt es bei dir was? Also du sitzt in den Startlöchern, du hast einen eigenen kategorischen Imperativ.
Ich habe keinen eigenen, aber es gibt jemanden, der einen eigenen hat, den ich überraschenderweise ganz gut finde. Ja. Der Typ heißt Karl Marx und der hatte sich vor allem auch damit befasst, dass bei Kant es ja vor allem von einem individuellen Blick ausgeht und also sehr auf das einzelne Subjekt bezogen ist. Und Marx hat das geöffnet, auch früh geöffnet in Richtung eher einer Gesellschaftsanalyse und eben auch Gesellschaftsveränderung, hat das Humanistische von Kant mit aufgenommen und ich würde sagen weiterentwickelt, aber auch nochmal revolutionär kehrt und in denen er sagt, dass es eigentlich darum geht, dieser berühmte Satz jetzt, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Also, und jetzt an einer anderen Stelle, für Verhältnisse zu streiten, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. Und das ist etwas, da kann ich... Also ich kann mit Kant auch einiges anfangen, aber gerade in dieser, ja, ich würde schon fast sagen, eher auch Weiterentwicklung und auch kritischen Auseinandersetzung mit Kant, finde ich da das von Marx doch recht weiterführend.
Ich finde es interessant, oder was ich jetzt richtig gut finden würde, wenn man das ins Positive drehen, also die Formulierung eine positive Formulierung wird, nicht eine negierende, dass man nicht möchte, dass der Mensch verachtet wird, gedemütigt wird und so weiter, sondern vielleicht ist mein kategorischer Imperativ, ich handle so, dass andere Menschen neben mir aufblühen können. Bist du einverstanden?
Ja, ich muss erstmal drüber nachdenken, aufblühen. Ich kenne mich nicht so aus mit der Biologie und so Blumen und sowas.
Aber guck mal, ich bin hier so Biologie heranzuziehen, ist auch ein bisschen schwierig. Juristische Sprache, also dieses in Metaphern sprechen, handle so, dass sich andere Menschen wohlfühlen.
Ja.
Was passiert, wenn das alle tun würden? Alle Menschen. Ah nein, guck mal, doch, weil...
Ja, aber dann sind das ist ähnlich leer, also es ist fast, vielleicht sogar noch leerer als bei...
Noch leerer als bei Kant. Aber ich habe mich auch nicht 10 Jahre hingesetzt und gebuddelt.
Ja, ja.
Wir wünschen, dass auch ihr kritisch bleibt, dass ihr überprüft, eure eigenen Gedanken sollen Spaß machen, aber trotzdem kommt immer wieder zurück und sortiert euch dabei und bleibt kritisch.
Und kommt wieder zurück auf unseren Podcast Themen mit Warum, den ihr überall nachhören könnt, nämlich vor allem wo?
In der ARD Audiothek und überall, wo es fast überall, wo es Podcasts gibt.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Themen mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek.
Hallo, hier ist nochmal Denise und ich habe noch einmal einen ganz besonderen Tipp für euch.
Hallo liebe Krimi-Freundinnen, ich bin Janina.
Und ich bin Christian. Zusammen haben wir uns einer ziemlich verrückten Challenge gestellt.
Wir sollen in 5 Tagen ein komplettes Krimi-Hörspiel schreiben.
Naja, eine Leiche, ein Mörder, das ist alles.
Daily Business. Genau. Okay.
Dabei habe ich gar keine Ahnung von Krimis. Ich bin Comedian und Drehbuchautorin.
Und ich bin Journalist und Netzexperte.
Wir müssen erstmal checken, wie Krimis eigentlich funktionieren.
Damit das klappt, haben wir viele Experten an unserer Seite.
Die Basisempfehlung, die ich geben würde, ist bei einem Krimi, kenne deinen Mörder.
Und eine Co-Autorin, künstliche Intelligenz.
Lassen Sie uns in die schattenreichen Ecken des Verbrechens und der menschlichen Psyche eintauchen.
Eigentlich sollte uns die KI das leichter machen, jetzt bin ich total eingeschüchtert.
Ihr könnt uns bei unserem Experiment begleiten. In unserem Podcast In 5 Tagen Mord nehmen wir euch mit in den Writers Room.
Ich will eine selbstbewusste Mörderin haben. Ich will eine haben, die böse ist und es genießt.
Und ins Hörspielstudio.
Ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, das war so geil, mega, das zu hören. Das war
Wahnsinn.
wirklich cool.
Wahnsinn.
Am Ende könnt ihr sogar das fertige Hörspiel hören und beurteilen, ob die Challenge ein Erfolg war. Abonniert diesen Podcast in der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcast gibt. Und teilt ihn mit euren Krimi-besessenen Freundinnen.
In 5 Tagen Mord, die Krimi-Challenge mit KI. Mit Janina Rook und Christian Schiffer.